wenn man ein Igel ist, ist man ein Igel. So, da kann man nichts machen. Also das ist dann eben einfach so, nur man muss es eben wissen. Also man muss es halt erkennen.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Freigeistern. Unser Thema heute: Wer war eigentlich deine Pippi Langstrumpf? Es geht also um Lieblingsbücher der Kindheit. Und ich hätte mir als Gast zu dieser Podcast-Premiere keine bessere wünschen können als Sie, die Schauspielerin Sandra Hüller, zugeschaltet aus Leipzig. Das Gespräch haben wir übrigens mitten in der Corona-Krise aufgezeichnet. Wie schön, dass du da bist, Sandra.
Hallo, das finde ich auch. Hallo, Christine.
Für mich hast du so ziemlich alles ausgeleuchtet auf der Bühne im Film, was es so an Höhen und Abgründen im Menschen zu erzählen und zu zeigen gibt, von der Liebe über die Verzweiflung, über die Verletzung, über die Verrücktheit. Du hast eine Schizophrene gespielt in Requiem und in Toni Erdmann, für den Film war der ja dann auch für den Oscar nominiert, warst du eine sehr karrierebewusste Tochter eines unfassbar liebenswert durchgeknallten Vaters, wie ich finde. Und auf der Bühne durfte ich dich zuletzt als Penthesilea und Hamlet bewundern. Die Preise, die du für all das bekommen hast, die füllen ein ganzes Regal. Und großartig, dass du heute dabei bist. Wie schön. Ich habe mir ja überlegt, dass ich meine Gäste immer über einen Fragebogen vorstelle. Dieser Fragebogen soll immer der gleiche sein. Ich hoffe, man kommt sich dadurch schon mal ein bisschen näher und zeigt sich so ein klein wenig. Es ist natürlich ein Fragebogen, bei dem es, wen wundert's, ums Lesen geht, um die Literatur und natürlich ganz besonders um die Kinder- und Jugendliteratur. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, Sandra. Erste Frage: Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Als Kind habe ich, glaube ich, ganz viel gelesen und auch als Jugendliche noch. Das war so, ich hatte keinen Fernseher im Zimmer, anders als meine Freundinnen und Freunde teilweise. Und ich glaube, auch mein Bruder hatte einen. Also ich habe viel gelesen, ja.
Und weißt du noch was? Also war das querbeet oder hattest du Vorlieben, Abenteuer, Liebesgeschichten, historische Romane? Was war da so dein Schwerpunkt?
Ja. Also in der Kindheit, ne, was, da werden wir ja gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen, ja. War das so natürlich pädagogisch wertvoll ausgesuchte Kinderliteratur, die meine Eltern an mich rangeführt haben, wofür ich immer noch dankbar bin.
Ach, tatsächlich, das klang jetzt gerade so, wie wenn du sagen willst, pädagogisch wertvoll,
Ich habe da total schöne Erinnerungen dran und bin diesen Geschichten heute auch immer noch sehr verbunden. Die lösen sehr starke Gefühle in mir immer noch aus. Und als Jugendliche habe ich, glaube ich, also hauptsächlich so, also manchmal auch so Bücher, die schon verfilmt worden sind und so weiter, weil ich den Film gesehen habe. Also ich war da nicht besonders wählerisch, muss man schon sagen. Und ich habe lange gedacht, dass ich mal ein Jahr lang Zeit hätte, um all die Bücher zu lesen, eben die man eigentlich gelesen haben muss, nur eben ich nicht. Also ich fühlte mich da immer so ein bisschen hinten angestellt, sagen wir mal so.
Mhm. Ah, okay, was mich gleich zu einer nächsten Frage führt, nämlich, wenn du sagst, du brauchst ein Jahr, also die dann aufzuzählen, dauert wahrscheinlich auch zu lang, aber welches ist denn das Buch, was dir jetzt in den Sinn kommt, von dem du sagst, das sollte ich nun aber wirklich dringend lesen und habe es einfach bisher nicht geschafft?
Na, ganz ehrlich, also wirklich die großen Klassiker der Weltliteratur, die sind an mir, das ist jetzt sehr peinlich, ich offenbare mich hier bei dir in diesem schönen Podcast, ich habe sie alle nicht gelesen. Weder Tolstoi noch, keine Ahnung, ich habe keinen einzigen Philosophen gelesen. Jetzt gerade lese ich mein erstes philosophisches Buch. Also so alle Gedanken, die ich mir gemacht habe, die habe ich mir immer alleine gemacht. Und ansonsten bin ich tatsächlich eher so ein Unterhaltungsfan offenbar. Das ist mir ein bisschen peinlich.
Und du spielst ja nun einen Teil zumindest dieser berühmten Klassiker. Hast du ein Buch zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Alle. Christine, wir duzen uns ja hier, ne? Das ist mir sowieso.
Ja, aber unbedingt.
Christine, alle. alle Bücher, die ich angefangen habe. Also ich lese selten eins zu Ende. Das letzte, was ich könnte sagen, welches ich zu Ende gelesen habe, das kann ich dir sagen.
Ja, bitte, nämlich.
Das ist eine kürzere Liste auf jeden Fall. Das ist von der Angela Winkler, Mein blaues Zimmer gewesen. Das sind ihre Lebenserinnerungen, Auszüge aus ihren Tagebüchern und wie sie heute darüber spricht. Und das ist so intim und manchmal kommt man in so einen Voyeursverdacht. Aber sie hat das, glaube ich, meiner Meinung nach abschließend gedacht, völlig im Griff und weiß ganz genau, was sie da gemacht hat. Und ich finde, was sie da über den Beruf sagt, so anrührend und richtig und für mich auch inspirierend und ja, sehr klug. Also das habe ich auf jeden Fall zu Ende gelesen. Und das ging auch ziemlich schnell. Ist auch klein. Also
was wahrscheinlich auch daran liegt, dass du ja halt sonst auch unfassbar viel liest, nehme ich an. Also Textbücher etc.
Ja, die, mit denen ich mich dann, und dann Sekundärliteratur natürlich, klar, aber ich bin tatsächlich froh, wenn ich dann, also gerade wenn es so eben anspruchsvolle Arbeiten sind, wenn ich dann mein Gehirn eine Weile nicht benutzen muss oder so.
Ja, das kann ich bei so viel Sprache um dich rum. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie sollte das heißen? Wie wäre da der Titel?
Na, spontan. Das ist natürlich immer falsch. Spontan fällt mir ein. Ist ja gerade noch mal gut gegangen oder sowas. Aber ich glaube, das gibt's schon. Wenn das mal kein
herrliches Motto ist. Und nahtloser Übergang. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Ich habe zwei. Ich habe eins, was ich immer irgendwie mit mir trage, weil ich eine Zeit lang Gedichte auswendig gelernt habe aus lauter Langeweile. Darf ich beide Anfänge sagen?
Unbedingt, unbedingt.
Das eine ist eben immer da. Ich habe diese Gedichte auswendig gelernt. Auch das ist ja wieder ein Geständnis, weil ich irgendwann die fixe Idee hatte, falls ich irgendwann mal irgendwo festsitzen sollte, wo ich nicht mehr wegkomme, dann habe ich wenigstens Dinge in meinem Gehirn, die mir keiner wegnehmen kann. Und dann habe ich, wie auch immer ich darauf gekommen bin, dachte ich, ich lerne mal was. Und das Erste, was ich gelernt habe, war Erlebnis von Hugo von Hofmannsthal. Und das beginnt so. Mit silbergrauem Dufte war das Tal der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond durch Wolken sickert. Doch es war nicht Nacht. Und dann beschreibt er eine ganz lange, also ganz lange diese Umgebung, in der er sich wiederfindet und träumt sozusagen von seiner Kindheit und erkennt sich selbst sozusagen in diesem Traum, wie er, glaube ich, seinem Vater begegnet oder so. Und das ist, ich finde es unfassbar schön. Und das andere, was im Moment so, das ist tatsächlich mir über das Schauspielhaus Bochum begegnet, weil mein Kollege Guy Rilke vorgelesen hat oder versucht hat vorzulesen, gestört von seinen Kindern. über den YouTube-Kanal vom Schauspielhaus Bochum, weil wir gerade versuchen, so ein Online-Programm aufrechtzuerhalten, wenn wir uns auch so nicht begegnen dürfen. Und das heißt Über die Geduld. Kennst du das?
Nein, aber das möchte ich unbedingt hören, bitte.
Das beginnt so, man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Und das ist so, das hat so viel mit jetzt gerade zu tun, dass ich das hängt bei uns am Kühlschrank, dann gucke ich das immer an und denke, ja, genau.
Oh, ist das schön. Also du lebst wirklich auch mit diesen Sätzen, was natürlich nachher, ich bin sehr gespannt, mit deinen Kinderbüchern dann, denn das Leben mit dem, was einem da auch als Kind gesagt oder zugesprochen worden ist, das ist ja einfach das Tolle, was wir, glaube ich, jetzt in diesen Zeiten auch besonders erfahren können. Nochmal, dass diese Worte einfach alle da sind, die Bilder auch. Mhm. Von welcher Autorin oder welchem Autor hättest du eine Lesung ganz für dich alleine am liebsten?
Eigentlich von niemandem, weil ich das so toll finde, wenn man sich zusammentut und da zuhört gemeinsam. Das finde ich ganz komisch allein. Ich mag wohl, wenn man mir privat oder ich jemanden privat aus einem anderen Buch etwas vorlese oder vorgelesen bekomme, aber dass der Moment des Zuhörens, den finde ich gemeinsam eigentlich am schönsten.
Ja, das ist gerade beim Lesen, ne? Was ja doch sonst eher ein Vorgang ist, den man alleine macht. Oh, wie schön. um jetzt mal ein bisschen Sand da reinzustreuen, was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Was könnte das sein? Ich kaufe wahrscheinlich zu viel so Lebensberatungsdinger. Da sage ich jetzt aber nicht, was das ist und von wem und welches Thema das genau ist. Aber das ist so etwas, da kann ich selten die Finger davon lassen. Und ich kaufe auch oft Bücher auf Vorrat, damit ich immer was zum Verschenken habe. Das gehört auch noch dazu. Da werde ich auch oft schräg angeguckt in meinem engsten Familienkreis. Ja, weil ich gerne das, ja, manchmal interessiert mich etwas und ich weiß, ich schaffe es sowieso nie, dann habe ich das schon mal und wenn jemand Geburtstag hat, dann hat der wenigstens was oder die was davon. So.
Letzte Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Du musst ein Kinderbuch schreiben. Und worum muss es da gehen? Na, das ist jetzt natürlich sehr, das ist intim. Das weißt du, glaube ich, selber, worum es da gehen muss. Aber ich finde, das würde ich auf jeden Fall sehr gerne lesen.
Oh, jetzt verschlägt es mir da gerade etwas die Sprache, was für ein Podcast ein bisschen blöd ist. Oh, das ist die, damit habe ich null gerechnet und ich danke dir so für diese Antwort. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war und in welchem Kontext, aber ich weiß, dass wir über Bücher der Kindheit gesprochen haben und mir auffiel, wie unterschiedlich wir gelesen haben. Jetzt bin ich natürlich auch einfach älter als du. Ich komme, unschwer zu erkennen, von der Schwäbischen Alb. Mir wurde damals Rulamann. In Reutling las man Rulamann. Also beziehungsweise uns wurde das vorgelesen. Das ist, ich erinnere mich an nichts. Ich habe jetzt so gedacht, lese ich jetzt nach, was Rulamann, das ist eine sozusagen Steinzeitgeschichte, spielt in den Höhlen in der Schwäbischen Alb, gibt sehr viele Höhlen und da spielt es und dieser Rulamann lebte da halt mit seiner in Fell gekleideten Familie und muss Abenteuer bestehen. Ich glaube, ich fand das Buch ziemlich langweilig, aber die Erinnerung an das gemeinsame Vorlesen sehr schön. Und wir sprachen weiter und ich erzählte so von Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger und Lotta und wie jetzt meine Helden von Astrid Lindgren heißen. Und du sagtest, du hast die erst viel später kennengelernt und wir sprachen darüber, wie das eigentlich ist, wenn man halt mit anderen Sätzen groß wird, als jetzt beispielsweise, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, aus Pippi Langstrumpf. Und ja, wie ist das, Sandra? Womit bist du groß geworden? Was sind die drei, sind es ja Lieblingsbücher deiner Kindheit?
Also ich muss dazu sagen, dass das jetzt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Lieblingsbücher sind, die, an die ich mich erinnere, sind die drei. Und ich kann auch nicht mehr genau sagen, in welchem Alter die mir, auf jeden Fall wurden sie mir vorgelesen. Die habe ich nicht selbst gelesen. Also es muss noch recht früh gewesen sein. Und eben so einen richtigen Helden oder eine Heldin oder sowas, die einen immer begleitet haben, das gab es nicht. Wir haben viele Hörspiele gehört. Da haben wir Späbel und Hurwenig gehört. Oder wir haben, es gab ja auch diese Kinofilme oder den Maulwurf oder was weiß ich, eher so Fernsehhelden. Aber Helden in Büchern und gerade eben Astrid Lindgren oder sowas, ist mir, wie gesagt, erst als Erwachsene eigentlich untergekommen. Und das Buch, was mir als erstes eingefallen ist, als du mich gefragt hast, ob wir uns hier unterhalten wollen, das heißt, ich fange jetzt einfach damit an, ja. Vom Igel, der keiner mehr sein sollte, von Frau Isolde Stark mit Illustrationen von Petra Wiegand. Offenbar. Und das habe ich hier vor mir. Das ist also das Buch, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Das ist, hat hier keinen Schutzumschlag oder sowas, sondern das ist so, also gut erhalten, sage ich mal. Das würde ich noch loskriegen, ja.
Bloß nicht.
Und jetzt weiß ich nicht so genau, wie ich dir das beschreibe. Soll ich dir die Geschichte erzählen? Wie machen wir
ja,
das?
Ja, vielleicht mal so kurz, worum geht's? Also außer um Titel geben, der was ja übrigens auch ein krasser Titel ist, vom Igel, der keiner mehr sein sollte.
Sein sollte, ja. Ich habe jahrelang gedacht, das heißt sein wollte. Und dann habe ich das jetzt noch mal an die Hand genommen und gemerkt, nee. Der sollte das nicht. Und zwar ist dem ein bisschen langweilig bei ihm zu Hause und dann geht er in den Wald. Da gibt es hier ein ganz tolles Bild, da ist der Igel und der hat eine kleine rote Tasche um. Man sieht auch hier sein Igel-Geschlechtsteil, was ich ganz ungewöhnlich finde für ein Kinderbuch. Der hat nämlich keine Hose an. Ja, und das fand ich als Kind schon total faszinierend, dass das offenbar Okay, also das eben ist ja klar, der hat das ja, aber dass das nicht weggezeichnet wurde, sondern eben hingezeichnet. Und hinter sich trägt er einen kleinen Holzigel auf Rädern an einer Schnur. Und in dieser roten Tasche, die oben hat, ist ein blauer Kamm und eine Zahnbürste. Und damit geht er und er lächelt und geht jetzt also sozusagen aus seinem Garten raus in den Wald. Und dann sind da die ganzen Tiere und die gucken den an und haben den eben noch nie gesehen und schauen ihn gleichgültig an. Auf jeden Fall wollen sie erstmal nicht mit ihm befreundet sein. Und er bittet eben, höflich aufgenommen zu werden. Und das Stachelschwein sagt, nee, das geht nicht, wir haben hier keinen Platz und so weiter. Und legt sich sozusagen mit dem Igel an. Der Igel ist aber, hat bis jetzt noch keinen Zugang zu seinen Aggressionen oder sonst irgendwas. Ist also, so, er gibt also klein bei und alle sagen, ein Igel, und er schämt sich. Und dann fragt er, was ist denn das Schlimme? Und dann sagen sie, du hast Stacheln. So, das wollen wir nicht. Und dann zieht er eben dieses Stachelkleid. Also erstmal versucht er, wie alle anderen Tiere zu sein, also eben wie der Hase und wie der Maulwurf und so macht das. Also diese ganzen Dinge, also versucht zu hoppeln, fällt auf die Nase, oh, versucht zu schreiten wie der Hirsch. Dann hat er nichts mehr zu essen, weil da kommt er dann nicht mehr so ran. Findest du keine Raupen mehr? Also so, er ist vom Fleisch gefallen, er kann aber auch nicht wie das Eichhörnchen den Baum hochklettern. Es geht alles nicht und er ist ganz, ganz schlimm verzweifelt. Und dann, da kannte der Spott der Tiere keine Grenzen mehr, als er dann auch noch versucht, wie der Maulwurf dann eben sich in die Erde zu graben. Und dann kriegt er auch noch einen Tritt. Also das wird richtig brutal, ja. Und dann wird er wütend.
Er fängt an, sich zu wehren.
Und dann rollt er sich, er wird an, sich zu wehren, wird wütend und rollt sich zusammen in eine Kugel. Da gibt es ein Bild, bevor er sich zusammenrollt, sieht man ihn so seine Faust in die Luft strecken, wie so eine richtige. Er hat also rote Wangen. Das ist eine hochpolitische Geste, ja?
Eben.
Und
eben.
Genau. Und die eine andere Hand ist so in die Seite gestemmt. Rollt sich zusammen und das Stachelschwein will ihn angreifen und tut sich natürlich schrecklich an der Nase weh. Und plötzlich erkennen die Tiere ihn und sagen, aha, ein Igel. Das ist ja interessant. So, herzlich willkommen. Also erst als er sozusagen zu dem geworden ist, was er eigentlich ist, und indem er seine Stacheln als etwas auch Nützliches, Schönes anerkennt, wofür man sich nicht schämen muss, in dem Moment kriegt er den Respekt der Tiere und ist aufgenommen in die Gemeinschaft. Aber hier war irgendwo ein Bild, wo er tatsächlich diesen Igelpanzer auch auszieht, und das sieht natürlich ja, wahnsinnig traurig aus.
Ist das nicht sogar auf dem Titel drauf? Weil
es ist auf dem Titel drauf. Da hat er das ausgezogen wie eine Weste. Genau.
Genau. Und da hängt es an der Garderobe wie ein Mantel. Und also das, ja. Ich kenne das Buch nun natürlich nicht als Kind, aber ich habe mir so überlegt, dass das, oder frage dich das jetzt, ist es nicht ganz schön unheimlich, so einen enthäuteten oder gehäuteten Igel?
Genau. Schon, oder? Das Gute ist natürlich, dass es natürlich kein Blut da drin, sondern dass es einfach wirklich ausgezogen hat, so als könnte man sich seine eigene Haut irgendwie ausziehen. Und das fand ich als Kind schon fast, dachte ich, aber das geht doch gar nicht. Man kann doch gar nicht jemand anderer sein, als man eben ist. Und durch die Brutalität der Angriffe der anderen Tiere oder so, hat sich das bei mir so offenbar eben eingebrannt. Und ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich meine Eltern fragen, warum sie auf die Idee gekommen sind, mir dieses Buch vorzulesen. Und nicht nur mir, sondern meinem Bruder ja auch. Aber das war wirklich sehr eindrücklich und irgendwie hat sich das bei mir festgesetzt, dass man eben erst ganz ist, wenn man ganz ist und wenn man ganz zu sich steht und sich ganz sieht und weiß, welchen Pelz oder welchen Mantel oder was auch immer man trägt. So, und dass man niemals die Dinge so gut können wird, wie die anderen sie können, das geht gar nicht, weil die anders sind. So.
Man kann das, was man eben selber kann. Ich meine, das ist genau. für so ein Bilderbuch, ist ja, glaube ich, ab 4 Jahren, wenn ich das richtig weiß, sind das ja ganz schön.
Ist heftig, ja.
Ja, es ist heftig. Hat dich das als Kind, erinnerst du dich, hat dich das, also du sagtest gerade, es hat dich angezogen, aber hat es dich auch erschreckt? Also so wie du es jetzt schilderst? hat es ja fast so was von, also ich finde, das hat was, das kann einem Angst machen, so wie du das schilderst, weil es eben ja auch über Angriff läuft. Also ich kenne in zig Variationen, da geht es ja auch um Selbstfindung natürlich. Oder dieses von Mira Lobe, das hat man bei uns im Westen sicherlich eher gelesen, das kleine Ich bin ich. Da ist ja auch dieses kleine Ich, was halt so anders ist. Und da ist die Botschaft genauso, sei du selbst. Aber das wird nicht über Angriff und Scheitern, sondern so eher über Fragen und merken, oh nö, ich bin ja einfach anders. Also ich habe es zumindest weitaus weniger erschreckend in Erinnerung als jetzt diesen Igel. Was andererseits natürlich toll ist, weil das ja so ist. Es fühlt sich ja so an, schätze ich mal.
Ja, und vielleicht ist es ja auch so, dass man da, um das zu lernen, bestimmte, also wer es nicht von Anfang an hat, ja, wir sind ja nun nicht alle mit demselben Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gesegnet von Kindesbeinen an, aus welchen Umständen und Gründen auch immer heraus, aber dass es dann eben, dass das ja vielleicht auch ein steiniger Weg ist und dass man aber eben in dem Moment, wo man, das heißt ja nicht, dass man, er tut ja niemandem absichtlich weh, er boxt ja niemanden oder schlägt jemanden oder so, sondern er benutzt einfach nur sozusagen die Möglichkeiten, die er hat und verteidigt sich. Und damit wird er dann eben vollständig gesehen. Aber dadurch muss er eben erst, diese Anpassungsversuche fand ich auch so, ich kannte das natürlich irgendwann auswendig, was wonach kommt und wie er wer. Und dann guckt man sich die ganzen Details als Kind immer an, diese Raupe auf dem Salatblatt und was weiß ich da nicht alles, kommt und ist tatsächlich in diesem Wald mit drin und in dieser Welt mit drin. Ja, ich fand das auch brutal als Kind. Und jedes Mal war ich auch überrascht, dass es wieder gut gegangen ist. So ist das ja bei Kindern, oh, die schon immer.
Ja.
Das ist jetzt ganz schlimm für den und der wird sich nie wieder erholen. Aber hat er dann eben immer. Und auf der Rückseite des Buches ist er dann mit einem anderen, offenbar mit einer Igeldame, die hat dann nicht dieses männliche Igelgeschlechtsteil, und einem kleinen Igelbaby. Also der findet dann auch noch irgendwie Anschluss im Wald mit jemandem, der ihm auch noch ähnlich ist.
Also das hat dich ja ganz offensichtlich geprägt, das Buch, kann man sagen, oder?
Dass bestimmte Erkenntnisse was kosten, ich glaube, das habe ich da verstanden. Also, dass man nicht einfach Sachen geschenkt bekommt, die man dann eben weiß, sondern manche muss man sich eben erarbeiten. Und manchmal tut das unter Umständen auch weh oder man liegt daneben oder sonst irgendwie. Also das, dass es wahrscheinlich nicht einfach wird. Und das hat gar nichts mit warm anziehen zu tun, sondern einfach so. Also ich denke, dass das davon übrig geblieben ist. Und eben, dass und zwar gar nicht auf so eine romantische Art, wegen du bist eine einzigartige Schneeflocke oder sowas, sondern dass, dann, wenn man ein Igel ist, ist man ein Igel. Mhm. So, da kann man nichts machen. Also das ist dann eben einfach so, nur man muss es eben wissen. Also man muss es halt erkennen. So wie eben kann ich auch nur die Dinge, die ich kann. Ich kann mich wohl herausfordern oder sowas, aber sicherlich nicht zu so einem Grad wie hier der. Wir haben schon so oft Igel gesagt, wie hier dieser Igel. Wir haben ja oft auch unter uns, ne, Christine, oft darüber gesprochen, eben wie viel Zumutung Kinderliteratur und Jugendlichenliteratur beinhalten darf und soll und so weiter. Natürlich gibt es da eine bestimmte Grenze, aber den Kindern immer zu erzählen, dass alles schön ist, das stimmt halt einfach nicht. Und nee. Das wird den Moment, also der Moment, wo dann die Kinder erkennen, aha, da habe ich irgendwas nicht mitbekommen, der ist dann, glaube ich, noch härter, als wenn man das von Anfang an miterzählt.
Sozusagen. Absolut. Und wenn man so eine Hauptfigur hat, die diesen Weg mitgeht und besteht ja tatsächlich auch und in ja ihr Leben lebt, das ist ja auch eine Aussage ganz offensichtlich dieses Buches. Mich beeindruckt so, also das Bilderbuch heute zum Beispiel ist ja, also so, wenn man es jetzt so allgemein sieht, das hat ja oft so den schlechten Ruf, alles sei so niedlich und alles sei so überzuckert und alles sei so freundlich. Da ist auch eine Sehnsucht nach solchen Texten groß. Übrigens, kleine Randinformation, das ist ja heute durchaus noch lieferbar, dieses Buch.
Ja.
Also wen es interessiert, kann das nachlesen. Ich habe übrigens bei Amazon eine ganz wunderbare Leserkritik auch gefunden, die sich so richtig aufregt und sagt, dieser Ansatz zu sagen, du darfst nur bei uns bleiben, ich zitiere jetzt, wenn du dich verleugnest, wenn nichts mehr von deinen schönen, leuchtenden Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns in unserer Fantasielosigkeit aber so verunsichern, aufblitzt. Du darfst nur bei uns bleiben, wenn du unsere Frauen und Kinder nicht in Versuchung bringst, sie sich, Gott bewahre, etwas von deiner Fröhlichkeit und Spontaneität abzugucken. Der Igel will die Regeln befolgen, er gibt sein Bestes. Doch dann merkt er, dass diese Bedingungen ihn direkt im Mang in die Depression geleiten. Dann gibt er den Einschränkern die einzig adäquate Antwort, leckt mich, und zieht von dannen auf der Suche nach einem Ort, wo man ihn so leben lässt, wie es ihm entspricht.
Ja, weil das haben wir nämlich noch vergessen. Er bleibt nämlich nicht bei den Tieren. In dem Moment, ja, wo eben. Sie ihn akzeptieren, sagt er, ja, ist schön, finde ich toll, dass ihr das jetzt seht oder so, aber ich glaube, das ist nicht wirklich mein Ort. Und wird dann eben, die Welt wird noch größer sozusagen, indem er diese Handlung vollzieht und zu sich steht und sich wehrt. Das finde ich auch, fand ich auch immer als Kind faszinierend. Also es gab gleich, wenn ich mich recht erinnere, einen Moment, wo ich immer dachte, hey, wieso? Jetzt hat er doch, was er wollte. Aber ja, dass das dann nicht mehr geht, ist mir dann auch eingeleuchtet, dass das dann verbrannte Erde ist. Und
wenn wir es hier jetzt so von der Anpassung hatten, hast du ja noch ein anderes Buch, nämlich Heute ist verkehrte Welt. War das dein Gegenprogramm?
Das ist ganz verrückt mit diesem Buch. Heute ist verkehrte Welt. Rainer Kirsch hat den Text geschrieben und ich glaube, den hat er nicht für, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er für dieses Buch geschrieben hat, sondern das wurde dann dahergenommen. Und der Hans Ticher hat das illustriert. Das ist ein richtiges Pappbuch, ne, für so ganz kleine Kinder. Und riesig, also viel größer als andere Kinderbücher, die ich damals hatte. Deswegen fand ich, das war natürlich für mich unglaublich groß. Von wann ist das eigentlich? Auch 83. Ja, Gegenprogramm. Wie soll ich das erklären? Ich finde es ja heute, entschuldigen bitte, aber ich finde es nicht schön. Also ich finde die Zeichnungen eigentlich nicht anziehend oder sowas und trotzdem total interessant, weil alles, was in diesen Zweizeilern von Kirsch steht, komplett abgebildet ist, aber in einer Art, in einer Ästhetik, die ist so unbegreiflich für mich nach wie vor. Du weißt wahrscheinlich, was das ist und welche Art zu malen das ist. Ich kenne mich da nicht aus. Aber als Kind, erstens mal ist ja wie ein großes Suchbild, ne? Also man kann jedes kleine Detail finden und sich darüber wundern. Und die Farben sind so knallig und so, da gibt es auch ganz schön gruselige Gestalten. Hier ist so eine Katze mit so ganz scharfen Zähnen und so weiter. Aber eben alles, was in der Welt sozusagen verkehrt läuft, ist dort eben auch noch aufgezeichnet. Das fand ich unglaublich witzig als Kind. Ich habe mich also kaputt gelacht. Und und das musste immer wieder vorgelesen werden, weil, und das konnten wir dann irgendwann auch auswendig und so. Ja, und was diese Malerei ist, keine Ahnung. Ich habe sowas vorher und nachher nie gesehen. Vielleicht kannst du dazu was
sagen. Also ich würde sagen, das ist, also vom Gucken her, ich finde es wahnsinnig erwachsen. Also das ist wirklich weit entfernt von jeglicher Illustrationskunst, die man so aus dem Bilderbuch kennt. Also ich habe an Fernand Léger oder solche Leute gedacht und ich glaube, im weitesten Sinne kann man das der Pop-Art zuordnen. Also eben dieses Überdimensionale, diese knallbunten Farben. Aber wenn so, wir haben ja vorher auch ganz viel über die Identifikation, die Möglichkeit, dass man mit der Hauptfigur mitfühlen kann, wie mit diesem Igel, dass man wirklich sagt, der ist ja irgendwie ich oder vielleicht kommt das mal auf mich zu. Das ist bei diesem Buch natürlich, schätze ich, vollkommen anders.
Absolut, ja.
Mit wem solltest du dich identifizieren? Es ist halt der Witz, dass alles anders sein kann.
Dass alles anders sein kann, auf jeden Fall. Und dass man darüber auch Gedichte machen kann und daraus Bilder machen kann. Das heißt, ich habe letztlich, ich kann mir ja nur versuchen, mich zu erinnern, ich weiß es nicht, weil als Kind natürlich gedacht, ach so, das geht alles, kann man alles machen. Man kann auch, wenn das gar nicht so läuft, wie man es, kann man daraus eben Geschichten machen, kann man Bücher machen, kann man zeichnen, kann man sonst wie
etwas beleben.
Ja, und irgendwie habe ich das, etwas beleben und etwas erfinden und so. Mhm. Und hier vorne drauf, ich weiß nicht, soll ich es ein bisschen beschreiben, Christine?
Gerne. Ja.
Also alle Bilder haben eine rosa bis ja, so leicht brombeerfarbenen Rahmen. Mhm. Und das ist hochkant. Und was ist das? Ist das A3 oder was ist das? Fast A4, ein bisschen größer als A4. Und unten stehen immer diese Texte mit so, in so einem gelben Button. Ja, ganz kurz. Heute ist verkehrte Welt. In den Kühlschrank kommt das Geld. Und dann sieht man den Kühlschrank mit dem Geld. Und man sieht, und das Portemonnaie der Fisch, auf dem Pudding steht der Tisch. Also diese Hauptelemente sind da alle mit drin.
Und ist das dann auch so? Also man hat
das Pudding dann auf dem... Genau, dann hat den, cool. Den Tisch, der auf dem Pudding steht. Und auch da sieht man das Kind davor und denkt, ach, das ist ja interessant. Das muss ich mal ausprobieren. Das darf man dann natürlich nicht, aber... Nein, natürlich nicht. Aber da kriegt dann eine Maus an der Wand hoch und eine kommt unten aus dem Fußboden und dieser riesige Fisch wird versucht ins Portemonnaie zu stecken und dabei lacht eine Figur mit breitem Mund und unten aus so einem Mauseloch oder sowas kommt eine Eisenbahn und was gibt's denn hier
unfassbar. Noch alles? Also es gibt ganz viel zu entdecken.
Es gibt ganz viel zu entdecken und eben Sachen, die man vorher nie gesehen hat als 5-jähriges Kind oder 6-jähriges, ja.
Ja. Hast du dir das immer wieder dann angeguckt oder jetzt, weil ich dich danach gefragt habe, oder wirbeln diese Bilder so auch sonst in deinem Kopf rum?
Die wirbeln nicht in meinem Kopf rum, aber ich erkenne die natürlich so, also wenn das irgendwo auf, weiß ich ganz genau, was das ist. Und selber angeguckt habe ich mir das als Kind. Ich wollte immer die Geschichte dazu haben. Ich glaube, ich wollte es nie einfach so angucken. Ich wollte die Verse.
Ah, also der Text. Ja. Und wahrscheinlich auch der Reim war wichtig.
Ja, klar. Ganz wichtig, ja. Das ist ja dann letztlich, ne, ist ja auch interessant, dass das bei diesem ganzen Chaos das zusammenhält. Das ist nämlich die Form.
Hm. Ja. Ja, unbedingt die Rahmung. Und so wie du es schilderst, also ich habe nur ein paar Seiten halt jetzt mir von innen im Netz angeschaut, hat es auch was von einer Bühne. Also das ist ja immer alles so ausgestellt und wird dann durch den Text wie so eine kleine Regieanweisung und dann kann man drin rumspazieren und das genießen oder sich amüsieren oder eben, wie du das sagst, sagen da, huch, es ist ja möglich anscheinend. Zumindest steht es jetzt da und dadurch hat es ja schon mal stattgefunden.
Genau. Also zumindest im Kopf von irgendjemandem. Und dann als Kind, ne, dann sieht man, guckt man und denkt, ach, guck mal, Mama. Und dann hat sie das schon längst gelesen, die zwei Zeilen. Und sagt, guck mal, die Lampe, die scheint nach oben und nicht nach unten auf die Straße. Und schau mal, die Maus trägt den Vogel und nicht umgekehrt. Was weiß ich. Und man kann sich dann da stundenlang drüber unterhalten, was da alles völlig verrückt ist.
Hast du das? Ja, das ist fantastisch. Und dein drittes Buch, das du mitgebracht hast, ist ja nun was, wo ich so denken würde, das spricht jedes Kind so unmittelbar an, aber das ist vielleicht auch schon wieder, man liest ja gerne auch das heraus, was einen halt selber als Kind beschäftigt hat oder genauso auch als erwachsener Mensch. Es geht nämlich um die Angst, also zumindest im Titel. Vielleicht geht es auch um was ganz anderes. Der kleine Angsthase ist es.
Das ist der kleine Angsthase von Elizabeth Shaw. Das ist ganz kurz, ne? Und da gibt's, ich glaube, ich hatte auch ein kleines Buch dazu, das habe ich jetzt aber nicht mehr gefunden, aber es gibt diesen schönen Band im Kinderbuchverlag, Erzähl mir vom kleinen Angsthasen, die schönsten Kindergeschichten der DDR. Mhm. Und da ist das mit drin. Da sind auch andere drin, die ich dann wiedererkannt habe, zum Beispiel die, wo ist er denn, die Schwalben-Christine, kennst du das? Muss ich dir auch mal schicken. Jedenfalls gibt's, da ist der kleine Angsthase drin. Und daran erinnere ich mich auch an diese, das ist ja auch eine Transformation, da ist also dieser Hase, der Angst hat, die ihm aber gemacht wird. Ich glaube, die hat er nicht von selbst, sondern der möchte eigentlich in die Welt und die Oma sagt immer, du, also der, also sie redet sozusagen in ihn rein, ne? Mhm. Also er hat Angst vor Hunden, weil sie gesagt hat, die können beißen und er hat Angst vor der Dunkelheit, weil sie gesagt hat, es gibt Räuber und Gespenster und er hat Angst vor dem Wasser gehabt, weil die Oma gesagt hat, Wasser kann man da trinken. Also immer nur die Dinge, die schief laufen können. Das ist bei mir bis heute aber als Erwachsene hängen geblieben, dass man bestimmte Situationen mit Kindern vielleicht auch nicht herbeireden sollte oder so, weil dann gehen sie gar nicht mehr raus. Und der wird dann natürlich auch gehänselt von den Kindern. Was heißt natürlich? Auf jeden Fall sieht man ihm an, dass er ein Angsthase ist. Und dann gibt es einen Vorfall, wo der Fuchs eben kommt und sein kleiner Freund Uli Also der kleine Freund vom Angsthasen, der Uli, der wird eben angegriffen und vom Fuchs geschnappt. Und da wächst dann eben dieser kleine Angsthase über sich hinaus und verteidigt den kleinen Uli. Und plötzlich hat er eben seine Angst verloren. Und da geht es eben darum, eben, also man kann nicht mutig sein ohne Angst, ne? Ist ja klar, sonst wäre man nicht mutig, sonst wäre das ganz normal.
Ja, wobei, da muss man mal kurz auf diesen Satz, das ist nämlich eine Riesenaussage. Alle denken immer, oh, mutig, mutig, aber richtig mutig sind ja eigentlich die, die halt die Angst kennen.
Nein, nein, sicher. Also das weiß man ja gar nicht, was Mut ist. Wenn man nicht weiß, was Angst ist, kann man die nicht überwinden. Ja, ich auch. Und so geht's ihm. Und dann wird er eben auch akzeptiert, nicht nur von sich selbst, sondern auch von der Gemeinschaft. Ich meine, gut, das ist jetzt... keine Ahnung. Das ist eine sehr einfache Geschichte, aber ich habe die gemocht.
Ja, die klingt
also
so.
Diese Art von Katharsis und über sich hinauswachsen oder sonst irgendwie, das ist ja nun für den Beruf, den ich habe, auch sehr förderlich. Deswegen habe ich den wahrscheinlich dann irgendwie auch, keine Ahnung, vielleicht jetzt dann zusammen.
Ist es tatsächlich, also weil natürlich wollte ich das unbedingt fragen, mach es jetzt hiermit. Du bist ja nun Schauspielerin geworden, also dieses Beleben von Text ist ja sozusagen dein Metier. Ich hätte aber, glaube ich, nicht vermutet, dass du gerade dir den Angsthasen hernimmst für deinen Beruf, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als ein, da habe ich was schon als Kind mitgekriegt.
Na doch, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass also viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch Angst haben, da rauszugehen. Das geht mir ganz genauso. Da gab es auch schlimme Phasen, das ist jetzt wieder ein bisschen besser. Aber... das ist natürlich, hat immer mit Mut zu tun, sich da zu offenbaren und zu zeigen und so. Genau, und dazu gehört genauso die Angst davor, dass man das nicht schafft oder dass man gerade nicht auf der Höhe ist oder dass, keine Ahnung, all das, was das Gehirn einem dann erzählt, um diese tollen Hormone zu produzieren, die man braucht, um spielen zu können, sozusagen. Dieses tolle Adrenalin, das muss ja irgendwo herkommen. Ja.
Also wenn ein solcher Impuls rausgeholt wird über so ein Kinderbuch, das ist ja auch fürs spätere Lesen. Also ich meine, als Kind merkt man, würde ich jetzt mal sagen, oh, das lohnt sich, das ist spannend oder das macht Spaß.
Ja.
Und das ist ja was, was man durchaus unfassbar schön weitergeben und weiter
mit finde ich ins auch, Leben auch kann. Eben auch, dass man wütend sein darf, dass dann nichts Schlimmes passiert, im Gegenteil. Also das heißt ja nicht, dass man mutwillig Dinge oder Personen zerstört oder verletzt oder sowas, aber dass das dazugehört, dieses Gefühl, dass das nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern dass das genauso ein Gefühl ist wie alle anderen Gefühle auch. Die Frage ist eben nur, wo ist der Kanal? Wie macht man das? Was benutzt man dafür für eine Sprache? Was benutzt man dafür für eine Körperlichkeit? Welchen Platz hat das oder sowas? Das ist ja da auch drin und das finde ich toll. Also auch für heute noch kann man sich eigentlich öfter mal durchlesen. Ne? So.
Absolut, absolut. Ja, und auch was du jetzt sagst mit der Körperlichkeit, was ja nochmal auch zu deinem Beruf jetzt für zum Schauspielen. Also da hast du ja auch die Möglichkeit, sehr viel auszuprobieren, aber auch immer mit sehr viel konfrontiert zu sein.
Ja gut, das muss ich mir eben vorher überlegen, womit ich konfrontiert sein möchte, was ich gerade aushalte oder nicht oder so.
Gibt es das, dass aber du sagst, nee, vielen Dank?
Ja,
das brauche ich jetzt nicht. Ja.
Ja, oft weiß ich auch, ich möchte in bestimmte Welten auch nicht rein, in bestimmte Gedankenwelten oder auch Körperwelten will ich nicht rein. Oder
kannst du da
war ich
nennen,
schon oder so?
Weil du da schon warst?
Zum Beispiel auch, weil ich es dann schon zumindest vom Spiel her kenne oder so, dass ich denke, das muss ich nicht nochmal erleben. Oder oft auch denke, das können auch jüngere Kolleginnen vielleicht jetzt besser oder so als ich jetzt zum Beispiel oder ja, also bestimmte Gedanken, die man dann eben auch schon gedacht hat. Ich fand ja eben auch immer, dass das so der Beruf so viel Platz dafür bietet, eben andere Dinge zu denken, als man sonst denkt. Mhm. Also, dass man mit denen so konfrontiert ist und damit so wachsen kann. Und wenn man dann an so bestimmten Orten eben schon war, dann ist es so... ja, das ist dann irgendwie vorbei. Ich kann das dann nicht mehr.
Nochmal, um aufs Lesen zurückzukommen.
Mhm.
Da gibt es ja finde ich jetzt zumindest, durchaus auch, dass man Phasen hat, du hast das vorher ja auch schon gesagt, wo man sich bestimmte Dinge sucht, immer wieder liest, immer, weiß ich nicht, um an etwas auch heranzukommen, was man selber in sich trägt. Also so diese Erfahrung aus zweiter Hand, das ist, ich finde ja, Lesen hat auch durchaus immer was mit einer gewissen Mutprobe zu tun. Du machst diese Erfahrungen ein Stück weit, indem du lesend mitgehst, aber du bist natürlich in einem beschützten Raum, nämlich bei dir zu Hause. Und trotzdem, also wir kennen das sicher alle, dass man bei einem Film anfängt zu weinen oder sowas. Warum bloß? Und da ist ja das Lesen schon auch eine, es ist ja nicht nur, dass man Geschichten mitkriegt, sondern dass man auch diese Möglichkeit, das ist, glaube ich, das, du merkst, es läuft auf dem Plädoyer fürs Lesen raus, was ich am Lesen so großartig finde, du darfst da mitspielen, du kannst dich da reinbegeben, du kannst eben deine Erfahrungen sammeln, wenn auch aus zweiter Hand.
Ja, der Vorgang an sich ist auch so toll. Wenn ich mir das, also ich glaube nicht, dass wir ein Plädoyer, meinst du, wir müssen ein Plädoyer fürs Lesen halten? Ich habe das Gefühl,
ich mache das schon. Bei jeder Gelegenheit, das muss
genau, man gar nicht. Genau, mache ich auch, ja. Aber das, ich glaube, das kann auch gar nicht, wie soll das aufhören? Also ich meine, du musst ja überlegen, die ersten Läden, die mitgeöffnet wurden, waren Buchhandlungen jetzt nach diesem Ding. Und das finde ich schon, also über Autohäuser können wir diskutieren und so, aber dass die Buchhändler sozusagen als auch lebenswichtig erachtet sind, das finde ich fantastisch. Also das, und wenn ich mir das, also dieses Aufklappen dieses Dings, ne, dieses Buch, das ist ja meistens recht klein. Und dann geht man da so rein. Es gibt ja auch so viele Filme, wo Menschen in sowas reingezogen werden, ne, und verbringt dann seine ganze Geistwelt, sozusagen seine geistige Welt in diesem Papier, das ja dann keins mehr ist. Also dieser Vorgang an sich ist wirklich so, ich finde das so faszinierend, was da passiert, und wo ich es immer noch leider zu selten mache. Aber wenn, dann denke ich immer, ach, wie toll, dass es das überhaupt gibt. Ja, bin ja auch mit ein paar Menschen befreundet, die schreiben, und das ist so ein quälender Vorgang. Ich weiß nicht, ob ich mich dem jemals aussetzen könnte. Ich finde das so eine, diese Art von Konfrontation mit sich selbst, seinen eigenen, unter Umständen Scheitern, den Ängsten, der eigenen, dem eigenen Korrektiv und dem, was man so über sich denkt und so weiter. Also das, so, das finde ich wirklich faszinierend und bin dafür sehr dankbar, dass viele Leute das immer noch machen. Also so.
Du hast ganz am Anfang gesagt, diese Bücher wären so pädagogisch, du hast, glaube ich, nicht wertvoll gesagt, aber so in die Richtung. Ich als überzeugte Kinderbuchkritikerin habe sofort gedacht, oh Gott, hier Lebensweisheit zwischen zwei Buchdeckeln gepresst, Benimmregeln oder was auch immer, da kriege ich ja Zustände. Das hast du aber, glaube ich, überhaupt nicht gemeint.
Nee, ich habe das nicht gemeint.
Dir ging es da, glaube ich, eher um so eine Haltung. Was wäre denn deine, die Qualität eines Kinderbuchs? Wann ist es gut?
Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn es ehrlich ist. Es gibt ja eine Art und Weise, Kindern Dinge zu erklären, wo man ihnen wohl die Wahrheit sagt, dabei aber selbst gefasst ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Kind sage, dass ein Familienangehöriger gestorben ist, so, dann kann ich mir dazu eine Geschichte ausdenken oder ich kann einfach erzählen, wie das war.
Ja.
Und muss mich dafür auch trauen. Und ich kann über mein eigenes Gefühl dazu sprechen. Ich würde das jetzt nicht ausschweifend tun. Aber in dem Moment, wo ich weiß, was, wie soll ich das sagen? Also ich als erwachsener Mensch oder als Autorin oder Autor dieser Geschichte, ja, muss ja wissen, wie meine Haltung dazu ist. Damit muss ich klar sein. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann nicht sozusagen darauf warten, wie soll ich das sagen? Es dürfen einem die Leser nicht abnehmen müssen,
ja,
diese Positionierung dazu, sondern ich muss genau wissen, was ich damit, das muss, ich glaube, das muss liebend sein, ja, und auch Dinge, die eben schrecklich sind und zum Leben dazugehören, die kann man auch sagen, so dass sie keinen Schaden anrichten. Also, und das heißt nicht, ja, dass man dazu, ne, muss man auch keine Tiergeschichte dazu erfinden oder sowas, sondern manchmal kann man einfach erzählen, wie es war und sagen, dass man traurig darüber ist und dann macht man wieder was anderes.
Übrigens erinnert mich das gerade ganz stark an ein Gespräch, was wir mal geführt haben, über dass du von deinem, wie du die Rollen erarbeitest, wie du spielst. Und dieser Satz, da muss man klar sein, den hast du da auch genannt. Und dass es dich ärgert, wenn du das Gefühl hast, du sollst den anderen das Denken abnehmen, sondern dass jeder das für sich klar haben muss und dass das der Reiz ist und auch die Herausforderung. So, dass ich jetzt gerade denke, ist eigentlich interessant. Ich habe das Schauspielen oder Spielen eben doch sehr viel mit. Du hast zwar einen Text natürlich, aber du erfindest eben doch sehr wohl eine Geschichte drumherum.
Ja, und die Geschichte, die dahinter ist. Ja, genau. Ja. Sonst geht das gar nicht. Ja, weil wenn es nur der Text ist, dann kann ich es vorlesen und selbst das würde dann nicht reichen. Aber ja. So ist, ja, diese, also was heißt klar sein? Ich glaube, man muss eben wissen, warum man etwas sagt in jeder Sekunde. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum mich bestimmte Texte dann auch ärgern aus bestimmten Genren, die man sprechen oder spielen soll, weil man die gar nicht denken kann, weil die irgendwo herkommen, wo sie schon 1000 Leute gesagt haben, ohne dass sie wissen, warum. Und die werden einfach immer wieder genau so aufgeschrieben. Und keiner weiß, was die eigentlich bedeuten sollen. Es gibt so Floskeln in Büchern, in Drehbüchern oder so. Das macht mich richtig wütend. Aber also eben, ich muss wissen, wie meine Haltung zu dem ist, was ich sage. Oder ich muss veröffentlichen, dass ich es nicht weiß. Aber auch das muss sichtbar sein. Also meine Ratlosigkeit muss genauso sichtbar sein. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass ich das dann weiß, dass ich ratlos bin. Also ich muss permanent wissen, wie ich zu dem stehe, was ich sage und tue. Beim Spielen. Gott, beim Leben glaube ich nicht. Ich hoffe, im Leben geht es, glaube ich, nicht.
Wirklich hilft's. Wer es denn geht.
Sehr gut, ja, aber...
Und beim Erzählen, beim Schreiben sicher auch. Womit ich sozusagen ein bisschen zurück zum Anfang wieder komme, weil die Astrid Lindgren ist für mich so eine Autorin, die das so konnte. Also die hat ja ihren Leserinnen zugemutet, noch und nöcher.
Genau.
Aber sie hat immer das, was du mit liebend bezeichnet hast, mit auch das Leben liebend, würde ich mal sagen, das war immer mit dabei. Und zum Abschluss möchte ich dich jetzt aber fragen, wann ist sie dir denn nun begegnet, die Pippi und der Michel oder wer auch immer es war?
Ich glaube, dass ich im Fernsehen, also ich habe mit Michel angefangen, die Pippi kam später und ich fand Michel auch immer besser. Ich weiß, da bin ich wahrscheinlich allein auf verlorenen Posten, aber ich fand die Hybris von der Pippi immer unangenehm. Und der Michel, der hat zwar Mist gebaut, aber der wusste auch, dass er Mist baut. Und irgendwie... konnte ich, weiß ich auch nicht, ich habe den besser verstanden oder so. Ich fand, mir war die, selbst die Pippi war mir zu frech. Mir war das unangenehm, weil ich dachte, ja, das muss die doch jetzt merken, dass das jetzt wirklich zu weit geht und das muss sie doch wissen, dass das jetzt nicht funktionieren kann und so weiter. Aber da eben, ich weiß, bei dir ist das anders und das finde ich auch toll, aber ich kann nur das, ja, merke, das war so. Ich muss auch sagen, dass ich das traurig fand, also dass sie alleine war, ohne Eltern, also auch wenn daraus immer all ihre Kraft bezogen wurde und so weiter, aber ich fand das schrecklich, dass sie alleine war, die tat mir leid und dann dachte ich als Kind schon, das glaube ich der einfach nicht. Das glaube ich der nicht, dass sie das alles toll findet. Und im Gegensatz dazu der Michel eben, der nun in diese wahrscheinlich auch dysfunktionale Familie, aber Familie eingebunden war, wo man dann die Regeln kannte und wo immer dieselben Abläufe war oder sowas. Als Kind fand ich das irgendwie, wahrscheinlich ist das jetzt mein Karriereende, aber das fand ich als Kind irgendwie beruhigend.
Überhaupt nicht. Das ist, und ich sage dazu nur und bedanke mich damit, Sandra, für dieses wunderbare Gespräch. Ich sage nur, ein Satz von Michel heißt, der wird zu Michel gesagt, Gott segne dich, Michel, Gott segne dich. Yes! Und mit diesem, unserem kleinen, wunderbaren Geheimnis, sage ich dir jetzt tschüss und tausend Dank, dass du mit uns in die Bücher deiner Kindheit so eingestiegen bist. Danke sehr.
Vielen Dank, es war sehr interessant.
Macht's gut. Tschüss. Und hier geht's weiter mit den Freigeistern Buchtipps. Nach dem intensiven Gespräch mit Sandra Hüller über die Bilderbücher ihrer Kindheit habe ich mir überlegt, ich fange mit zwei Bilderbüchern meiner Kindheit an. Mit Lieblingsbüchern, nämlich mit Higgledy Piggledy Pop oder Es muss im Leben mehr als alles geben von Maurice Sendak und Kein Kuss für Mutter von Tomi Ungerer. Beide Bücher sind im Diogenes Verlag erschienen, beide sind noch lieferbar und beide sind ab 5 Jahren empfohlen. In Higgledy Piggledy Pop hat die Hündin Jenny alles. Sie hat Fenster zum Rausschauen, 2 Futternäpfe und einen Herrn, der sie liebt. Trotzdem verlässt sie eines Tages ihr Zuhause. Sie macht sich aus ihrem kissengepolsterten, satten Leben auf, um das zu sammeln, worauf es ankommt. Erfahrungen. Higgledy Piggledy Pop oder Es muss im Leben mehr als alles geben. Jenny verdingt sich als Kindermädchen auf Schloss Anderswo. Sie schließt sich einer Theatergruppe an, wird die Hauptdarstellerin in Frau Huhles Welttheater und ein Star. Sie wird glücklich. Das verrät beruhigenderweise ein Brief an ihren früheren Herrn am Ende des Buches, aber eben erst am Ende. Bis dahin schlägt diese Geschichte zwischen Märchen, Traum und gelegentlich Albtraum in Bann. Denn Higgledy Piggledy Pop ist ganz großes und reichlich absurdes Theater. Ich weiß noch, wie mich als Kind schauderte angesichts des mir unvorstellbaren Übermutes von Jenny. Bis heute ist mir die bildeinnehmende Frau Huhle unvergessen. Sie hat mir aus irgendeinem Grund einen Heidenschrecken eingejagt, aber zugleich großartigen Grusel. Genauso unvergessen ist das Bilderbuch Kein Kuss für Mutter. Denn der Katerjunge Tobi Tatze ist alles andere als ein Vorzeigeheld. Lästiges Zähneputzen umgeht er, indem er mit der Zahnbürste am Waschbeckenrand entlang schrubbt und nebenbei auf dem Klo lieber in Heftchen blättert. Er weiß, dass seine Mutter jenseits der Tür lauscht und genau aufpasst. Und diese seine überbesorgte, dauerflötende Mutter hintergeht er nach allen Regeln der Kunst. Dass so etwas geht, dass Tobi Tatze, heute würde ich sagen, einen derart anarchischen Bilderbuchhelden gibt, darüber habe ich als Kind natürlich nicht bewusst nachgedacht. Genauso wenig wie darüber, dass die aufwendigen Bleistiftzeichnungen von Tomi Ungerer die heile Welt der Bilderbücher meisterhaft sprengen. Oder überhaupt, dass Maurice Sendak und Tomi Ungerer 2 der ganz Großen der Bilderbuchkunst sind. Das war mir als Kind nicht klar und außerdem vollkommen egal. Aber ganz bestimmt hat es alles etwas mit mir gemacht. Ich konnte erfahren, dass zwischen 2 Buchdeckeln Abenteuer warten und keine gepflegte Langeweile. Ich konnte erfahren, dass es in Bilderbüchern wirklich um etwas geht. Zum Beispiel um Erfahrungen. Higgledy Piggledy Pop oder Es muss im Leben mehr als alles geben, das hat mich fortan begleitet. Und heute? Heute ist Higgledy Piggledy Pop gründlich zerlesen, der Schutzumschlag fehlt, die Buchdeckel werden notdürftig von alten Klebestreifen zusammengehalten, echte Liebe eben. Und Kein Kuss für Mutter hat nach mir meine Kinder begeistert, sie halten mir bis heute das Buch bei Bedarf unter die Nase. Denn das können Bilderbücher, sie begleiten einen, manchmal ein Leben lang. Weiter geht's hier mit einem Kinderbuch. Es geht doch so gut wie nichts über ein modernes Märchen mit viel Zauberei und Magie. Ein Märchen wie Mr. Tiger, Betsy und das magische Wunscheis von Sally Gardner, aus dem Englischen von Susanne Hornfeck, mit Illustrationen von Nick Marland, erschienen in der Reihe Hansa im DTV für Kinder ab 8 Jahren. Am Anfang ist das A, denn so gehört sich das für große Geschichten, gleich gefolgt vom O, dem O des Staunens und dem O im Mond und natürlich vom E, E wie es war einmal. Denn es war einmal ein kleines Mädchen mit grünen Augen und lila Haaren. Sie hieß Betsy K. Glory. Und es war einmal Betsys Vater, ein genialer Erfinder genialer Eissorten und von noch viel mehr, doch das wird sich erst viel später herausstellen.
Zunächst betreibt Betsys Vater das Café Glory auf einer Insel irgendwo im Nirgendwo, gleich neben dem Meer. Das ist wichtig, denn Betsys Mama ist eine Meerjungfrau. Und weil sie mit ihrem Fischschwanz nicht sonderlich gut zu Fuß unterwegs ist, bleibt sie eben im Wasser. Der Liebe und dem Glück tut das keinen Abbruch. Schon ist man mittendrin in einem Märchen, in dem, wie sich das gehört, Wunscherfüllung und Zauberei genauso groß geschrieben sind wie Gefahr und Geheimnis. Mit dabei sind außerdem eine Kröte, die das Wunscheis schlabbert wie nix. Oder ist sie eine verwunschene Prinzessin? Mr. Tiger, der so heißt, weil er einer ist. Ein Tiger mit Zylinder auf dem Kopf und übrigens Zirkusdirektor. Wo er und seine beherzten Miniaturakrobaten auf ihren Pferdchen auftreten, ist das Abenteuer nicht weit. So auch hier. Und so wird ein Schiff mit blau-weißen Segeln bestiegen, eine böse Prinzessin hoffentlich gestoppt, der Riese Ivan, ja was, befreit? Vielleicht, das wird natürlich nicht verraten. Aber dass ein Berg im Nebelkleid, ein mondäner Mond, eine fast unlösbare Aufgabe seitenweise Spannung und Überraschungen garantieren, das steht fest. Du und ich, wir haben noch viele Abenteuer vor uns. Was meinst du dazu? Fragt Mr. Tiger Betsy am Ende dieses ersten Abenteuers. Dass ich manchmal denke, das Glück ist ein roter Ballon, sagte Betsy. So dick und rund, dass es dich abheben lässt. A und O und ja. Sally Gardner hat jedenfalls ein Märchenabenteuer oder ein Abenteuermärchen hingelegt, das so wundervoll und worteschön, so warmherzig und windzerzaust daherkommt wie Wellen und Sturm, wie das Kommen und Gehen der Gezeiten und guter Geschichten. Eine Prise Meersalz inbegriffen. Und das Beste? Im August geht es weiter mit Mr. Tiger, Betsy und das geheimnisvolle Drachenei. Und noch ein Jugendbuch. Manche Geschichten gewinnen mit den ersten Sätzen, weil sie da schon alle möglichen Erwartungen aushebeln, zum Beispiel wie Mädchen angeblich sind oder was erlaubt ist in der Literatur für junge Leserinnen und Leser und was nicht. Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte von Dieter Zipfel ist ein solches Buch. Es ist im Hansa Verlag erschienen und ist ab 12 Jahren. Verboten in der Kinder- und Jugendliteratur ist eigentlich, dass ein sehr resolutes Mädchen bei einem verrückten alten Mann, Herrn Klinge, klingelt und mit dem Hund Gassi gehen will. Die Autorin Dieter Zipfel fängt damit an. Tür auf! Bäh, ein Mädchen, heißt es da, und das ist weder sonderlich höflich noch politisch korrekt, aber eben sehr komisch. Luzi, die Heldin der Geschichte, braucht Geld. Sie will zur Ex-Freundin ihrer Mutter nach Berlin ziehen, weil Mamas neuer Freund, der Michi, eine so unglaubliche Nervensäge ist. Auch sonst geht Luzis Leben mehr drunter als drüber. Ihr Bruder stinkt, er wäscht sich so gut wie nicht mehr. Das nennt man wohl Pubertät. Die anderen Mädchen um Luzi herum verblöden schneller, als man gucken kann. Luzi selbst verguckt sich und verrennt sich in der Liebe. Kurz, der Wahnsinn regiert. Zudem gehört auch, dass der alte Klinge Luzi ein Kochbuch diktiert für Rezepte mit Zauberkraft und Olivenöl. Alles klar? Nö, wieso? Das ist ja der Witz. Und wortwitzig, sprachspielerisch, pointen- und temporeich ist das. Das ganze herrliche Wirrwarr bringt die norwegisch-isländische Illustratorin Ron Fliegenring in Schlangenlinien in Schwarz und Rot mit Ecken und Kanten auf den Punkt. Und so ist dieses Debüt ein echter Glücksfall. Dafür hat Dieter Zipfel neue Wörter erfunden. Die abgefahrenen Dialoge zwischen Klinge und Luzi sind einfach umwerfend. Und dass ganz nebenbei auch noch aktuelle Familienkonstellationen verhandelt werden, nämlich, dass zwei Frauen genauso gut oder schlecht zusammenleben können wie Mann und Frau oder wie Mann und Mann, das ist vielleicht das eigentliche Kunststück. Was wahnsinnig oder wirklich ist, was normal, was wunderlich, was wundervoll, was Wörter vermögen und wie Taten folgen, von all dem erzählt Dieter Zipfel in ihrem ersten Jugendbuch. Sie wurde dafür übrigens mit dem Kranichsteiner Literaturstipendium ausgezeichnet und für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 nominiert. Zeit wird's für mein persönliches Highlight. Passend zur Premiere des Podcastes und dem Thema Kindheit geht's auch hier genau darum, nämlich um Kindheit. Das Buch heißt Manno, alles genau so in echt passiert. Es ist von Anke Kuhl gezeichnet und geschrieben. Es ist ein Comic und im Klett Kinderbuch erschienen. Und ich finde, es ist für die ganze Familie. Soll ein Buch frech, widerborstig oder widerständig aussehen, dann kann man sich fast sicher sein, die Frankfurter Illustratorin Anke Kuhl war schon da. Ihre Bilderbücher Lola rast oder Alle Kinder, das ABC der Schadenfreude sind von Kindern heiß geliebt. Bei den Erwachsenen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Und spätestens mit ihren Aufklärungsbüchern oder dem Liebesleben der Tiere hat sie sich als illustratorische und illustre Tabubrecherin endgültig etabliert. Umso gespannter durfte man sein, als in diesem Frühjahr ihr Kindheitscomic Manno, alles genauso in echt passiert, im Verlag Klett Kinderbuch erschienen ist. Worum es geht? Um Kindheit. Genauer gesagt, um die Kindheit von Anke Kuhl, aber eben weit darüber hinaus und viel grundsätzlicher um jede Kindheit. Denn Kindheit ist, mit der heiß geliebten und heiß gehassten großen Schwester um die Lieblingsunterhose zu streiten oder sich ein Klobürstenduell zu liefern. Kindheit, das sind Telefonstreiche, Besuche bei den Großeltern und die unfassbaren, hochtupierten und im Wortsinn tollen Frisuren der Eltern, mit tolle nämlich. Kindheit ist die erste eigene Brille, das erste Schwimmabzeichen, Seepferdchen, genau. Kindheit ist Glück und Übermut, aber auch Angst, zum Beispiel vor dem geifernden Nachbarsköter. Diese persönlichen und dabei doch zeitlosen und universellen Kindheitsstücke bringen zum Lachen und zum Heulen, wobei auch das meistens vor Lachen. Und man kann eigentlich nur in die Knie gehen vor so viel Zeichenkunst und Erzählkunst, vor dem Witz und der Wärme, mit denen Anke Kuhl Kindheit zu Papier gebracht hat. Ach was, mit viel Füddeldüdeldü aufs Papier getanzt. Es ist ein außerordentliches Vergnügen für Kinder und Erwachsene, ein Meisterwerk, für das Anke Kuhl mit dem renommierten Comicbuchpreis der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet wurde. Und nicht vergessen, beim Lesen und Anschauen, aber auflegen. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.